Liebe Freunde, Papi und Mami und Susi, die sitzen am ersten Weihnachtsfeiertag am Frühstückstisch und da fällt der Kleinen irgendwie die Semmel auf den Tisch und da sagt die ganz laut: Scheiße. Die Eltern sind schockiert, die haben in Gegenwart ihrer Tochter noch nie dieses Wort benutzt. Der Vater also im Ton der Empörung zu ihr: Wo hast du denn das nur wieder her? Und da sagt die: Vom Christkind. Sagt er: Was, wieso vom Christkind? Und da sagt die Kleine: Ja, als das Christkind gestern Abend in mein Zimmer gekommen ist und die Geschenke hingelegt hat, da war es bei mir ganz dunkel und da hat das Christkind sich am Stuhl gestoßen und ganz laut Scheiße gesagt. Wenn ich hier euch einen Witz erzähle, dann natürlich deswegen, damit es was zu lachen gibt, aber wenn ihr über die Witze später mal nachdenkt, da werdet ihr merken, dass die meistens noch hintergründig sind und eine tiefere Bedeutung haben. Also zum Beispiel steckt in dem Witz, den ich gerade erzählt habe, auch noch eine tiefere Bedeutung drin. Nämlich, Christkind sein ist eine harte Angelegenheit. Denn dort, wo das Christkind zunächst mal hingekommen ist, als es zum ersten Mal kam, da war es ja nicht nur dunkel, sondern auch kalt, ungemütlich, eng und eben besonders hart. Denn das Bett, in das man das Kind reingelegt hat, das war ja nicht eine bequeme Hollywood-Schaukel, sondern das war eine Futterkrippe. Das heißt, so eine Mulde aus hartem Holz wahrscheinlich oder Stein, wo die Kühe draus fressen. Jesus, als er geboren worden ist und in dieses Leben kam, der hat es nicht gerade bequem gehabt. Dem ging es da nicht gerade gut. Für den war das Leben hart, von der Krippe bis zum Kreuz, von der Geburt bis zum Tod. Aber wir haben es gut, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Nicht, dass wir dann auf einmal ein Leben hätten, was keine Härten mehr hat, sondern wir haben dann einen, der uns hilft, mit den Härten des Lebens fertig zu werden. Und deswegen rate ich dir, lass Jesus in dein Leben reinkommen. Denn Weihnachten, das wird es bei dir nicht dadurch, dass du deine Engelbrigade in Reihe und Glied auf dem Fernseher aufstellst und die elektrische Christbaumbeleuchtung anschaltest und den ganzen Weihnachtskrempel vom Boden in deine Bude runterholst, sondern Weihnachten wird es, wenn du Jesus in dein Leben reinholst. Wir haben zu Hause bei uns in der Küche so einen kleinen Kalender hängen, also nicht irgend so was Frommes, wie es die hinten auf dem Büchertisch gibt, sondern ein ganz normaler, weltlicher, kleiner Kalender. Und da sind immer hinten so Rezepte drauf und Aussprüche großer Männer und so Gedichte und sowas. Und da habe ich in der Weihnachtszeit mal folgendes Gedicht gefunden. Sei uns gegrüßt, du Weihnachtsfest, wir feiern dich in Ost und West. Die Äste sich verzweigen und über Deutschland hoch im Raum wölbt sich der Völker Friedensbaum und glänzt im Sternenreigen. Also ich habe nur die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, was das für ein komischer Apparat ist, also ein Völkerbaum, Friedensbaum, der sich da am Himmel wölbt und so. Ich packe es nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Gedicht der übelste Kitsch ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, ich habe trotzdem aus diesem Unsinn was lernen können. Nämlich, wer von Weihnachten redet und dann Gott weglässt, bei dem kommt nur noch Blabla raus. Wer Gott also die Hauptsache weglässt, der ist doch wie einer, der dir was zu trinken anbietet, indem er dir einen leeren Becher hinhält. Und du versuchst, dem Becher auf den Grund zu kommen, aber es kommt nichts dabei raus und du fragst dich: Was soll denn das Ganze? Was soll ich mit einem leeren Becher, wenn ich Durst habe? Was soll ich mit einem Baum hoch im Raum, wenn Weihnachten ist? Freilich, wer zu Weihnachten Gott weglässt, dem bleibt am Schluss nichts anderes übrig, als sich in das Geäst von irgendwelchen Bäumen zu flüchten, die sich hoch im Raum wölben. Aber für wen Weihnachten und Gott zusammengehören, der hat solche abstrakten Höhenflüge nicht nötig. Denn der springende Punkt an Weihnachten ist doch, dass der Ort der Handlung von der Höhe in die Tiefe verlegt worden ist. Aus dem Himmel auf die Erde. Aus dem Raum Gottes in den Lebensraum der Menschen. Und wer jetzt anfängt, hoch in den Raum zu entschweben, der versucht hat, das Rad der Geschichte rückwärts zu drehen. Seit Gott seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, in Israel, in Bethlehem, wo sie keinen Raum in der Herberge hatten, da können wir nicht mehr in irgendwelche abstrakten Räume flüchten, sondern da müssen wir uns mit dieser konkreten Erde befassen. Denn zu Weihnachten ist Gott konkret geworden. Der wurde ein Mensch und eine Kreuznageln und in ein Grab reinlegen konnte. Und dieser Mensch hieß Jesus. Und das ist der Mann, dessen Geburtstag zu Weihnachten gefeiert wird und von dem wir jetzt reden müssen. Und nun habe ich es satt, alle Jahre wieder zu Weihnachten so zu tun, als ob Jesus noch das kleine Wickelkind wäre. Ich habe das schon immer ekelhaft gefunden, wenn Leute über irgendeinen großen Menschen dieser Welt Buch schreiben, meinetwegen, also sagen wir mal über Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe. Und dann heißt es in den ersten Kapiteln, als der kleine Wolfgang noch in der Schule ging, was heißt denn hier der kleine Wolfgang? Also ich finde das immer, diese Kumpelhaftigkeit gegenüber solchen Größen, die finde ich richtig blöde. Und mich ödet das wirklich an, dass wir zu Weihnachten dauernd zu hören kriegen, irgendwas von einem Jesulein. Der ist doch kein Säugling mehr. Der ist doch nicht mehr im Ställchen, im Kuhställchen. Bei Ochs und Eselein in so einem Krippelein. Nein, er liegt nicht mehr in der Krippe. Und er hängt nicht mehr am Kreuz. Und er liegt nicht mehr im Grab. Sondern der ist auferstanden. Und er steht heute vor dir. Und er stellt dich vor die Entscheidung, ob du ihn als den Herrn deines Lebens anerkennen willst. Und ich habe das satt, alle Jahre wieder zu Weihnachten so zu tun, als ob diese Geburtstagsfeier eine harmlose Angelegenheit wäre. Es gibt ein uraltes Weihnachtslied in unserem Gesangbuch. Ich nehme an, das stammt aus dem Mittelalter. Da heißt es, und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Und ich fürchte, das haben viele ganz vergessen. Die große Party, das wollen alle. Aber die Pein, vielen ist das schon peinlich, wenn überhaupt mal rauskommt, dass sie sich zur Kirche halten und zur Kirche gehören. Du kannst doch nicht zur Geburtstagsparty von Jesus gehen und sonst so tun, als ob du mit ihm nichts zu tun hättest. Du kannst doch nicht den holden Knaben im lockigen Haar anerkennen und den geschmähten Mann mit der Dornenkrone ablehnen. Das ist doch jedes Mal derselbe. Jesus ist doch nicht teilbar. Und jedes Mal, wenn von Jesus die Rede ist, ob das nun zu seinem Geburtstag ist oder zu seinem Sterbetag, da stehst du jedes Mal vor der gleichen Frage. Nämlich, willst du ihn als den Herrn deines Lebens anerkennen? Das geht immer um diese Entscheidung. Und eine Entscheidung für Jesus, die hat immer Konsequenzen. Und die Konsequenzen einer solchen Entscheidung, die sind nicht immer leicht und harmlos. Dir kann zum Beispiel passieren, dass du dich völlig außerhalb unserer Gesellschaft stellst, wenn du für die Ärmsten und Gefährdetsten dieser Gesellschaft, nämlich für die ungeborenen Kinder, eintrittst. Weihnachten ist ja nicht nur ein Anlass, mal ein paar Räucherkerzen anzubrennen, Weihnachten ist auch ein Anlass, sich den Mund zu verbrennen. Und deswegen sage ich, das ist keine harmlose Angelegenheit. Ich habe das satt, immer so zu Weihnachten alle Jahre wieder zu tun, als ob alles in Butter wäre. Und wir die Fete bloß feiern, na, damit wir eben unseren Butterstollen mampfen können. Na klar, futtern wir zu Weihnachten was anderes als Bratkartoffeln. Und trinken was Besseres als Cola mit einem Schuss. Wir haben da allen Grund zum Feiern, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Das ist ja das erfreulichste Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Wir dürfen bloß nicht vergessen, warum er Mensch geworden ist. Nämlich, um unsere verlorene Welt zu retten. Ihr kennt ja alle das Weihnachtslied, O du Fröhliche. Und da heißt es an einer Stelle, Welt ging verloren. Und dieser Satz, der stimmt immer noch. Der stimmt heute mehr als je zuvor. Noch nie war unsere Welt so kaputt wie heute. Oder gehörst du auch zu den Naiven, die sagen, so kaputt ist ja nun auch nicht. So schlimm ist es ja nun auch nicht. Ist zwar manches in der Welt nicht okay, aber im Großen und Ganzen läuft doch alles ganz gut. Wir leben doch im Zeitalter des Fortschritts und der Menschenrechte. Sagtest du Menschenrechte? Fast genau auf den heutigen Tag, vor 49 Jahren, also am 10. Dezember 1948, da haben die Völker dieser Erde in der UNO die Erklärung der Menschenrechte niedergeschrieben. Auf Papier. Das haben die beschlossen. Aber bis zum heutigen Tage gibt es immer noch Tyrannen, die um ihre machtpolitischen Ziele willen die Interessen ihrer Völker mit Füßen treten, so wie damals der Kaiser Augustus. Bis zum heutigen Tage gibt es Millionen Menschen, die als Flüchtlinge in der Welt hin und her geschubst werden, heimatlos und rechtlos, so wie damals Maria und Josef. Bis zum heutigen Tage gibt es Millionen Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer sozialen Stellung verachtet werden, genauso wie damals die Hirten. Es gibt bis zum heutigen Tage in unserer Welt über 100 Staaten in unserer Völkergemeinschaft, die die Folter anwenden. Und Gott alleine weiß, wie viele Hunderttausende heute Abend unschuldig in Gefängnissen und Kellern und Menschenkäfigen und Kliniken drin sitzen, weil die es gewagt haben, ihren Kopf zum Denken und ihren Mund zum Reden zu benutzen, weil sie von dem Recht des Menschen zur freien Meinungsäußerung Gebrauch gemacht haben. Und was den so viel gepriesenen Fortschritt betrifft, ja Freunde, den gibt es doch bloß für ein paar Leute auf der Erde, die das Riesenglück gehabt haben, mit einer weißen Hautfarbe und auf einem Platz der Welt geboren zu werden, wo der Reichtum herrscht. Also wie wir zum Beispiel. Für den Rest der Menschheit ist doch das Wort Fortschritt nichts weiter als ein Traum, ein ferner Traum. In einem Dokument der UNO habe ich gelesen, 2/3 aller Männer, Frauen und Kinder auf der Erde von heute verbringen ihr Leben inmitten von Schmutz, Nahrungsmangel, Krankheit, Hunger, Unwissenheit und vorzeitigen Tod. Ja, das sieht im Einzelnen ungefähr so aus. Es gibt 3 Milliarden Menschen, die haben noch nie was von Jesus gehört. Die leben noch in der Finsternis des Aberglaubens. Die wissen noch gar nicht, dass es einen Erlöser gibt. Ein Riesenteil der Menschheit ist unterernährt. Millionen Menschen hungern. Jedes Jahr sterben alleine 50 Millionen Menschen an den Folgen des Hungers. Die Analphabeten auf der Welt, die nehmen ja noch zu, statt dass sie abnehmen. Also zum Beispiel in Europa, in Deutschland jedenfalls, nehmen die Analphabeten zu. Es gibt viele Menschen, die ja noch bis heute noch nicht lesen können. In der Landwirtschaft, da arbeiten viele Menschen, Millionen Menschen noch genauso mit Hacke und Holzpflug, genau wie vor 2000 Jahren zu der Zeit, als Jesus geboren worden ist. Da hat sich überhaupt nichts geändert. So sieht der Fortschritt der Menschheit aus. Das habt ihr wohl noch gar nicht gewusst. Na, Hauptsache, ihr wisst, wo es die billigsten Jeans zu kaufen gibt. Hauptsache, ihr habt euren Weihnachtskrempel zusammen. Wie die Welt aussieht, ist ja uninteressant. Und seht ihr, genau das ist der Unterschied zwischen Gott und Mensch. Gott ist das eben nicht egal, wie es bei uns aussieht und wie es bei uns zugeht. Gott hätte ja sagen können, ich habe euch gleich gesagt, wie ihr leben sollt, ihr habt es ja nicht glauben wollen, nur müsst ihr sehen, wie ihr zurechtkommt, dann macht ihr euren Kram alleine. Das sagt eben Gott nicht, sondern er sagt, ich sehe, ihr kommt ohne mich nicht zurecht. Und ich kann es gar nicht mit ansehen, wie ihr euch und eure Welt durch die Sünde kaputt macht. Und da hat Gott gesagt, na gut, dann komme ich zu euch. Ich zeige euch jetzt einen Weg, wie ihr aus eurem Elend rauskommt. Wie eure Welt und wie euer Leben wieder zum Frieden kommen kann. Und da ist Gott also gekommen, in der Gestalt eines Kindes, als ein Judenkind. In elenden Verhältnissen, unterwegs auf der Flucht geboren, schreiendes Bündel Mensch auf einer Handvoll Stroh, am Schluss ein schreiendes Bündel Mensch, mit den Händen roh an ein Holzkreuz angenagelt. Und die Frage ist, warum das alles? Warum dieses elende Sterben? Warum dieses harte Leben? Warum diese armselige Geburt? Warum wurde Gott ein Mensch? An der Stelle dieser Predigt, da habe ich lange Pause machen müssen. Weil ich nicht wusste, wie ich das erklären soll. Und dann habe ich gemerkt, ich kann es gar nicht erklären. Diese Art von Predigt ist der unmögliche Versuch, etwas zu erklären, das man gar nicht erklären kann. Dass Gott, der Chef des Universums, ein Kind wird, das ist ja nicht zu erklären. Das ist ja nicht zu verstehen. Ich verstehe es nicht. Ich kann es dir auch deswegen nicht erklären. Ich kann es dir nur sagen. Und ich kann es für mich nur anerkennen, annehmen und anbeten. Das Einzige, was ich als so eine Art Erklärung sagen kann, ist, dass Gott dich lieb hat. Er handelt aus Liebe. Mensch, er hat dich lieb. Und deshalb kommt er zu dir. Und du fragst nicht wieder, warum hat er mich lieb? Tja, Ich weiß es nicht. Der liebt dich eben. Ich kann keinen Grund nennen, warum Gott mich lieb haben sollte. Was ist denn an dir dran, dass Gott dich lieb haben müsste oder könnte? Also ich könnte eher eine ganze Menge Gründe nennen, warum Gott uns nicht lieb haben kann. Aber ich erfahre aus der Bibel, dass er uns lieb hat, dass er verrückt ist vor Liebe nach uns. Er kommt aus dem Himmel zu uns und möchte deine Nähe. Und deswegen ist die Frage, warum hat er mich lieb, die ist doch... Wozu stellst du die überhaupt? Wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, sagst du auch nicht, warum. Sondern entweder ist es dir egal oder du schwebst dem anderen an die Brosche und sagst, ja, ich dich auch. Und heute Abend macht Gott dir eine Liebeserklärung. Und wie jeder Liebende wartet er auf deine Reaktion, nämlich, dass du ihm dein Ja-Wort gibst. Gott liebt uns so sehr, dass er das Beste hat, was er gibt, seinen Sohn. So steht es in der Bibel im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Anfang von allem steht Gottes unbegründbare und unergründliche Liebe. Und du hast das Riesenglück, heute von diesem Liebesangebot zu erfahren. Es gibt aber, wie ich schon erwähnt habe, 3 Milliarden Menschen, die dieses Glück noch nie gehabt haben. Die überhaupt noch nicht wissen, dass es einen Erlöser gibt. Ich habe jetzt gelesen, dass es auf unserer Erde sogar Völkerstämme gibt, die bis heute noch gar nicht erforscht worden sind, deren Sprache man noch gar nicht erforscht hat. Wie es auf dem Mond aussieht, wissen wir inzwischen ganz gut. Aber wir kennen noch nicht mal alle Kollegen, die auf dieser Erde leben. Dabei hat doch jeder Mensch auf dieser Erde das Recht zu erfahren, dass es einen Erlöser gibt. Das ist doch überhaupt das oberste aller Menschenrechte. Das steht so nicht mit in der Erklärung der Menschenrechte mit drin, aber in der Erklärung, die Gott abgegeben hat, damals, als Jesus geboren wurde auf dem Hirtenfeld, da steht das drin. Da sagen die Hirten zu den Menschen, wir verkündigen euch große Freude, die allen Völkern widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Christus der Retter ist da, das muss jeder wissen, das muss jedem gesagt werden. Das ist die Aufgabe der Kirche. Die Hauptaufgabe der Kirche ist die Weltmission, die Evangelisierung aller Menschen, dass alle Menschen erfahren, es gibt für jeden auf dieser Erde die Chance eines neuen Lebens. Dich rettet doch nicht oder diese Welt der Kapitalismus oder der Kommunismus und dich rettet weder Buddha noch Krishna noch Allah oder der Papst oder Karl Marx oder irgendwer, sondern der Einzige, der dir deine Sünden abnehmen kann und der dir ein neues Leben geben kann, der heißt Jesus. Gott gab seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus glauben, nicht verloren werden. Du bist ohne Jesus verloren. Und wenn du noch so ein Liebeskerlchen bist. Wir sind ohne Jesus verloren. Diese harte Wahrheit, die muss auch zu Weihnachten gesagt werden. Im Gegenteil, diese harte Wahrheit ist ja überhaupt erst der Grund, warum es Weihnachten geworden ist. Warum das ganze Fest stattfindet, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und seit Jesus in die Welt kam, da braucht keiner mehr verloren zu gehen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das geht also zu Weihnachten um die Entscheidungsfrage, glaubst du, die an ihn glauben heißt es, glaubst du an ihn? Ich meine damit nicht, ob du glaubst, dass Jesus damals in Bethlehem geboren worden ist und in Jerusalem gestorben ist. Das glauben die Teufel auch und zittern. Also das bloße Fürwahrhalten historischer Tatsachen, das ist doch noch kein lebendiger Glaube. Gerettet bist du doch nicht, wenn du glaubst, dass das alles irgendwann mal geschehen ist, sondern wenn du glaubst, dass es für dich geschehen ist. Er ist für dich geboren, er ist für dich gestorben. Und wenn du so glaubst, dann bist du gerettet. Und dann hast du Frieden. Ich habe das satt, alle Jahre wieder zu Weihnachten die Zeitung aufzuschlagen und solche halben Sätze zu lesen. Friede auf Erden ist ja kein falscher Satz, steht ja in der Bibel, aber das ist ja nur die Hälfte. Der ganze Satz lautet doch, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und ich kann doch nicht die Voraussetzung verneinen und die Folgen bejahen. Ich kann doch nicht das Ehre sei Gott in der Höhe streichen und Friede auf Erden rufen und mich dabei womöglich noch auf die Bibel berufen. Ich kann doch nicht den Frieden, von dem die Bibel spricht, in so eine politische Tageslosung umfälschen. Denn der Friede, von dem die Bibel redet, das ist mehr, als wenn die Waffen schweigen. Das ist ja die Überwindung des Hasses durch die Liebe. Das ist die Beseitigung der Schuld durch Vergebung. Und die Bibel sagt, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, deshalb gibt es Vergebung. Und damit das passieren konnte, musste er erstmal geboren werden. Das ist der Grund, warum Gott ein Mensch wurde. Und wir kriegen diesen Frieden, von dem die Bibel redet, nur dadurch, wenn wir Gott ehren. Und Gott wird am besten dadurch geehrt, wenn der Mensch sich bekehrt. Gib Gott die Ehre und bekehre dich. Und dann hast du Frieden und dann kannst du auch Frieden mit anderen Menschen machen. Und Bekehrung, das heißt nichts anderes als überlass Jesus die Regie in deinem Leben. Lass ihn dein Maßstab sein und lass ihn dein Herrn sein. Und dann, wenn du das machst, wenn du dich Jesus unterordnest und dich nach ihm richtest und ihn als deinen Herrn annimmst und seine Vergebung annimmst, dann ist für dich der Krieg vorbei. Der Krieg in deinem Innern und in deinem Gewissen und dein Krieg mit Gott und der Krieg mit deinen Mitmenschen. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Und jetzt haben wir die Chance sogar, mit Jesus Christus zu reden. Und das wird der Jörg mit uns tun.
Jesus Christus, du hast uns jetzt durch diese Predigt vom Theo gesagt, worüber wir uns zu Weihnachten am meisten freuen können. Und dass du uns liebst, das ist das Allergrößte. Herr, du bist ja nicht blind und du siehst sogar, was sich hinter unseren Gesichtern und hinter unseren Stirnen abspielt. Du kennst all die Planspiele, die Tagträume, all das, was wir nicht aussprechen, weil wir uns schämen. Du kennst nicht nur unsere guten Seiten, du kennst auch unsere schlechten Seiten. Und dass du uns kennst und uns trotzdem lieb hast, das geht uns über den Verstand. Aber dass es so ist, das hast du ja bewiesen, als du am Kreuz gestorben bist. Da hast du deine Liebe zu uns unter Beweis gestellt. Danke, Herr, dass du jedem Menschen anbietest, dass er durch das Geschenk deiner Vergebung die Erlaubnis kriegt, ein Kind Gottes zu werden. Danke, dass das jedem hier in dieser großen Kirche gilt. Danke, dass du gekommen bist und dass Weihnachten und die Weihnachtsfreude wirklich einen Grund hat, der viel tiefer liegt und viel wertvoller ist als alle Geschenke, die uns Menschen jemals machen könnten. Hab Dank, Herr, dass wir in dieser Weihnachtszeit erleben, dass du das Herz hell machst, dass du Grund zur Freude bist und dass alle Kerzen und alles Lametta und alles das nur ein ganz, ganz, ganz schwacher Hinweis auf das ist, worum es wirklich geht. Danke, dass du uns das heute hier vor Augen gestellt hast. Jetzt lade ich alle ein, die das Vaterunser beten können und das auch vertreten können, mit mir gemeinsam zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.